Es ist wieder soweit, Freitag und Zeit für den Triathlon-Chat Nummer 30, Jubiläumsausgabe. Nick, die werden alt.
Wir werden alt. Nummer 30, also wir sind jetzt erwachsen.
Wir sind erwachsen, genau. Erwachsen vom Alter her, ansonsten eher noch die Teenager, wie wir festgestellt haben. Es war natürlich ein Fazit vom Wochenende. Eigentlich war es gar nicht mehr als das Fazit vom Wochenende. Aber die Rennen haben so viel Gesprächsstoff geboten und auch diverse Kontroversen. Der Gewinner des Ironman, Lanzarote, darf nicht bei der WM starten, weil er zu spät zur Slotvergabe. Oder vielleicht doch, genau, vielleicht überlegt sich Ironman noch was. Aber zurzeit ist der Gewinner des Ironman, Lanzarote, nicht für die WM in Nizza qualifiziert. Sebi Kienle, zweite Zeitstrafe seiner Karriere. Das Battle zwischen Nico Mann und ihm ist ausgefallen.
Ein Fahrrad flog, also irgendwo war da auch noch was. Und
genau, und es gab Sieger, Rico Bogen und Tom Hook. Ich habe ihn Tom Hook genannt, weil ich dachte, es war ein Engländer, mit dem man mit Sicherheit nicht gerechnet hätte. Caro Lehrida, dritte, endlich mal wieder auf dem Podest.
Jetzt verrat doch nicht alles, so, ihr hört das alles.
Kurzes Fazit. Und okay. Ein Battle, die Top 3 beim Frauenrennen Kraichgau innerhalb von einer Minute. Es gab Gesprächsstoff.
Es gab Gesprächsstoff, mehr als genug. Und ich würde auch sagen, jetzt damit direkt in die erste Werbung, damit wir dann mit dem Podcast starten können.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir. Aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach 3-mal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden. Und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung. Und ja, die Vorhaben in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast, sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10 CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein, alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil, ich sag's euch, wie es ist, das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die, die in Frankfurt starten und die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen. Denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht. Fühlt sich nicht so hart an, wie
jetzt, sich du solltest anmelden. Im Marketing arbeiten, also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Und da sind wir mittendrin in der Jubiläumsausgabe. Chat Nummer 30. Jesus, Mit riesen Schritten.
30 schon. Wir sind 30 Jahre alt geworden. Episoden alt.
Episoden alt, ja.
Girly 30, oder wie heißt das?
Gefühlt beide immer noch 15 und 16. Beide noch Teenager, aber nee, Ausgabe 30, sensationell.
Das ist gut. Also machen wir das wie mit dem Alter. Ab jetzt sagen wir nur noch 26.
Genau, so das ist dann, das doch. Genau, ab Oktober wird nicht mehr zum Alter gratuliert, sondern nur noch zum Geburtstag.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, was ein Wochenende. Ja. Ich glaube, darüber müssen wir einsteigen und reden, wie wir schon vorher gesagt haben. Unfassbar viel Race-Action und richtig viel Überraschung, was die Siegerlisten angeht. Und
voll.
Wirklich, ja. Das war das Wochenende der Dark Horses sozusagen.
Nein, warte,
ganz kurz. Bis auf im Kraichgau bei den Frauen, ja.
Und Generationswechsel. Du hast es gesagt, ja. Görke hat gesagt, gibt es einen Generationswechsel, aber schau sie dir an, die Sieger im Kraichgau und in St. Pölten. St. Pölten, muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich richtig krass. Den Namen habe ich noch nie gehört. Shame on me. Aber Halleluja, schon wirklich krass. Wer ist Tom Hook?
Das ist Phönix aus der Asche, ja. Unfassbar geil. Ich habe den Namen vorher schon mal gehört, weil wir natürlich auch in manchen Podcast, die ich hier mit Bocky damals aufgenommen habe, schon mal über viele Races und sonst was geredet haben. Also der Name ist bei mir schon aufgetaucht, immer mal wieder. Aber das war natürlich für nichts aus der Asche, das Ding so krass souverän nach Hause zu holen und so stark hinten beim Laufen das Ding einfach zu verhaften. Vor allem so ein Prestigerennen wie St. Pölten.
Ja, und gegen Olympioniken. Lukas Hollhaus bei Olympia dabei gewesen und dann halt auch logischerweise Heimrennen. Also der wird entsprechend motiviert gewesen sein, das Ding vielleicht nochmal abzuschießen. Er ist jetzt, glaube ich, seit 2 Jahren schon im Beruf. Also nach Tokio ist der Lukas Hollhaus in Job gegangen, ist auch Familienvater. Also ist jetzt kein Fulltime-Pro mehr. Aber trotzdem, also Hut ab. Das Witzige ist, ich hab irgendwie so kurz diese Kürzel gesehen und habe GBR gedacht. Also ich habe an England gedacht und habe gedacht, der Typ heißt Tom Huck. Und dann hat ein Buddy von mir geschrieben, hey, sag mal, hast du schon mal was von Tom Hook gehört? Und dann dachte ich, hey, aber gut, ich meine, irgend so ein Engländer, Tom Huck, von dem muss man jetzt noch nicht unbedingt was gehört haben. Und dann habe ich nochmal genauer hingeguckt und habe ich gedacht, Jesus, das ist ja Germany. Also wirklich Asche auf mein Haupt und Gratulation an dieser Stelle. Ich meine, mit einer 1:10, das muss man erstmal hinten raus laufen. Da hätten sich auch andere schwer getan. Und vor allem, es war ja vor dem Rennen so das große Duell zwischen Nico Mann und Sebi Kienle. Also das war ja auch wieder so dieses coole Säbelrasseln irgendwie. Nico Mann ja im letzten Jahr seinen ersten großen Sieg in St. Pölten eingefahren. Ich habe es ja auch gesagt, für mich war er eigentlich so der Top-Favorit, gerade auch nach dem Rennen, was er in Marbella gemacht hat. Also da hat er wirklich taktisch alles richtig gemacht, hat ja auch selber geschrieben, hinten raus, vorm Laufen ein bisschen rausgenommen und dann beim Laufen halt den Sack wirklich zugemacht. Und mir war eigentlich klar, wenn der Typ sich in ähnlicher Stärke in St. Pölten präsentiert, wird keiner eine Chance haben. Und dann hat er ja vorher angekündigt, dass er so ein bisschen krank war, dass er aber wieder bei 99,5% ist. Und dann hat Sebi ja gesagt, ob 99,5% reichen, das sei dahingestellt. Aber der Showdown ist ausgefallen. Nico krank, hat dann noch ein Statement auf Instagram aus dem Auto raus, dass er gleich ausgestiegen ist und dann nach Hause gefahren ist. Und Sebi, ja, ich habe wilde Geschichten gehört. Angeblich hat sein Rad ein bisschen gelitten, als er...
Das hat er ja selber in der Insta-Story gesagt, ne, dass er da wieder eine Zeitstrafe bekommt und dann es ihm entglitten ist und er sein Fahrrad wo auch immer hin, das weiß ich jetzt nicht genau, in die Prärie oder auf die Straße oder irgendwo hingeschleudert hat. Bei mir kamen da direkt Bilder von Norman Stadler hoch. Oder was? Doch,
es war Norman Stadler auf Hawaii.
Auf Hawaii.
How much fucking glue did you take? Der Kerl hat seinen... Damals sind wir alle noch Schlauchreifen gefahren. Also die waren dann ja wirklich aufgeklebt. Und er hat halt einfach den Schlauchreifen nicht vom Mantel gekriegt. Es gab ja immer so 2 Versionen. Entweder benutzt du Kit, also das war dann halt ein richtiger Kleber. Das war einfach brutal, die runterzukriegen. Oder du hast Felgenklebeband benutzt. Und eigentlich so der Trick war, gegenüber vom Ventil so 3, 4, 5 Zentimeter freizulassen, dass du da halt runterkommen kannst. Das hat Norman aber nicht hingekriegt. Da gab es auch noch einen echt coole Sequenz auf NBC, war das ja damals immer, die das übertragen haben. Da hat er sich dann halt einfach wirklich so einen Stock aus der Lavawüste genommen und hat dann irgendwie verzweifelt versucht, mit diesem völlig vertrockneten Stock diesen Schlauchreifen runterzuholen.
Wo jeder weiß, der schon mal einen Schlauchreifen versucht hat abzuziehen, der wirklich festgeklebt ist, mit dem Stöckchen machst du gar nichts.
Aber kanntest du da noch das, obwohl nee, du bist zu jung.
Ich bin noch Schlauchreifen gefahren, ja.
Aber du, was macht man in der Situation? Was hättest du gemacht?
Also ich hatte aber ehrlich gesagt mit diesem Kleber, den man ja auch so wirklich aus so einer Metalldose mit einem Pinsel aufgepinselt, das war mir immer zu suspekt. Ich habe immer fähigen Klebeband genommen. Dann lief der manchmal nicht ganz so rund oder hatte so eine Umwucht drin, so eine ganz leichte. Meistens so am Ventil.
Ja.
Das habe ich dann in Kauf genommen. Aber dafür habe ich es beim Platten mit diesem Klebeband auch ganz gut wieder runterbekommen. Und wenn du dann einen neuen drauf gemacht hast, hat das auch noch manchmal so einen leichten Restklebeeffekt gehabt, sodass es, wenn das gut aufgepumpt war, dann auch noch wieder ging.
Ja, ja, definitiv.
Man musste nur in den Kurven aufpassen, dass der nicht runterrutscht dann.
Genau.
Und man hatte dann immer so ein Schlauchreifen gefaltet und so mit Tape hinter den Sattel geklebt, dann nochmal wieder und dabei. Das war natürlich aeromäßig auch eine Katastrophe. Aber das habe ich noch in den Anfangsjahren, wo ich Triathlon angefangen habe, gab es die Dinge auch noch. Aber dann zum Glück,
geil,
relativ nach ein, zwei Jahren, relativ schnell, wo ich mit Triathlon gestartet bin, war das auch wieder weg. Und es
auch
kam
wieder so eine,
Drahtreifen.
Auch wieder so eine coole Entwicklung irgendwie, weil je schmaler, desto besser war das damals.
Und
so
je mehr Bar, desto besser?
Und dann mit 11 Bar. 19
und jetzt fährst du so 4.
19, genau. 19 Millimeter. 19 Millimeter auf 11 Bar. Ich damals mit 62 Kilo. Wenn ich über eine Fliege auf der Straße, gefahren bin, hätte es mich fast nach oben geschossen. So viel Bums hatte die Dinger. Das war unvorstellbar. Nee, aber um noch das Rätsel zu lösen.
Und wenn die geplatzt sind. Oh, das war auch richtig laut.
Ja, ja gut, aber die haben ja auch, keine Ahnung, was haben die konntest du ja auf 13, 14 Bar irgendwie. Ich weiß noch, bei Toni Hasler, das war echt unfassbar, der hat dann so eine verrückte Idee gehabt, nochmal der Trainer von Natascha Bartmann, 6-mal Hawaii gewonnen und die haben ja damals wirklich so das Aero-Game perfektioniert. Also Natascha so mit diesem Cheetah-Fahrrad und die ist ja auf Hawaii.
Ohne Basebar, wer es nicht kennt.
Brutal,
so mit Bremsen unten an den Extensions.
Ich glaube, die hatte sogar noch so Drehbremsen. Also ich war ja mit denen im Trainingslager auf Gran Canaria und wie die mit diesem Hobel, also Toni ist das Ding ja selber auch gefahren, und wie die mit diesem Hobel in diesem ganz schmalen Lenker, der hatte glaube ich 32 Zentimeter oder so, wie die da die Berge runtergeschossen sind. Unvorstellbar, das war wirklich krass. Aber was ich erzählen wollte, ist, dass Toni das teilweise so auf die Spitze getrieben hat, dass wenn der Asphalt vermeintlich gut war, hat er uns geraten, Bahnreifen zu fahren, weil die halt so wenig Rollwiderstand hatten. Also Toni ist doch gefährlich und von wegen irgendwie Platten oder so. Nee, das geht schon. Das war schon wirklich krass. Nee, aber um das noch zu Ende zu bringen, was hätte Norman in der Situation eigentlich... Gibt es einen relativ einfachen Trick, der zu der Zeit, Anna, dazu mal bei jedem Rad gegangen wäre. Du hättest halt total cool für sowas den Schnellspanner nehmen können. Dann hättest du natürlich ein bisschen die Felge zerkratzt, aber das war so der Geheimtrick, den Schnellspanner rauszunehmen. Den guten alten Schnellspanner, den es ja jetzt zu Zeiten der Scheibenbremse nicht mehr gibt. Der einzige, der
Steckachse meinst du?
Genau. Hell on Wheels fährt den noch. Hell on Wheels hat noch einen schönen alten Schnellspanner und den kannst du ja abdrehen.
Ey,
und
ich
dann
auch.
Stimmt, du fährst ja auch noch Oldschool.
Hör mal.
Stimmt, hör mal.
Hell on Wheels und ich, das sind Buddies. Felgenbremsen-Buddies.
Also wenn du jetzt nochmal auf die Idee kommen solltest, Schlauchreifen zu fahren und du hast einen Platten und kriegst den Reifen nicht runter, nimm den Schnellspanner, dann leidet natürlich ein klein bisschen die Felge, aber das ist okay. Aber du kommst zumindest runter. Aber ja, das war damals so, wie sind wir darauf gekommen? Ach so, genau, weil Norman sein
Rad weggeschmissen hat.
Er hat aber, glaube ich, nur das Laufrad weggeschmissen. Und die Urban Legend sagt, dass Sebi sein ganzes...
Ich glaube auch... Irgendwer hat auch das ganze Rad in die Lavawüste gefeuert.
Nee, du meinst Tour de France 96 Bjarne Ries, als er im Zeitfahren, Zeitfahrenplatten hatte.
Yo.
Und der sein schönes Pinarello.
Here we go.
Der sein Pinarello in die Wüste geschmissen hat, quasi.
Ah, gut, dass du das noch auf dem Schirm hast. Ja, sehr gut, stimmt. Das habe ich im Kopf, genau das.
Meine Zeit,
ja, und
96.
So, als Sebi diese Story gemacht hat, dass er sein Rad weggeschmissen hat, kamen bei mir genau diese Bilder. So, die hatte ich ganz präsent vor Augen, als ich die Insta-Story von ihm gesehen habe und habe gedacht, so ist das abgelaufen.
Gott sei Dank hat Sebi eine andere Frisur als Bjarne Ries.
Ja, aber dann, ja, wir müssen aber nochmal den Podcast mit Sebi und Bocky hören. Habe ich gesehen heute auf Insta und gelesen, dass Sebi dann gesagt hatte in dem Podcast anscheinend, hätten die den Podcast einen Tag vorher aufgenommen, hätte er direkt sein Karriereende gekündigt oder angekündigt. Also, ja, ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, aber es schien heftig gewesen zu sein.
Ja, ich meine, das ist halt schon krass. Ich meine, Sebi ist irgendwie so Inbegriff des fairen Sportsman und der halt vor allem auf dem Rad halt immer absolut lieber 20 Meter haben will als 12 Meter und total gegen das Windschattenfahren plädiert. Und dann bei zwei Rennen hintereinander, erst in Fréjus und jetzt halt auch noch in St. Pölten, das ist natürlich schon irgendwie dramatisch. Und ich glaube, das habe ich gelesen, was ihn halt besonders nervt ist und das zeigt auch wieder, wie der Typ halt einfach immer noch davor ist. Ich habe es ja schon oft angesprochen, krass, wie er seine Farewell-Tour angeht. Das sind halt zwei Rennen, die er wahrscheinlich hätte noch gewinnen können. Wobei auch da muss man halt sagen, Tom Huck, eine 1-10. muss er, also es wäre schon spannend gewesen. Und auch, um einen Übergang dann zu schaffen, zum Kraichgau, Rico Bogen, auch echt sehr souverän.
Ja, vielleicht noch ganz kurz zu Nico Mann, der dann die Insta-Story gemacht hat. Er hatte gesagt, dass er, sobald er in den roten Bereich gegangen ist, immer gemerkt hat, dass da nichts mehr lief. Und ihr könnt euch das Race-Movie bei uns auf Pushing Limits auf dem YouTube-Kanal von St. Pölten, ich habe da dankenswerterweise da nochmal einen fetten Dank an die Leute vom ORF und von der Challenge St. Pölten das Material bekommen und konnte da ein Race-Movie draus zusammenschneiden und kommentieren. Und da hat man auch gesehen bei Nico, wo es dann berghoch geht, wurde er eigentlich ja dann aufgrund von seinem Gewicht und auch letztes Jahr den Unterschied gemacht hat zu Nils, dann wo er die Challenge St. Pölten auch gewonnen hat, dass er da nicht wirklich näher an die Gruppe um Christoph de Kaiser, Ruben Zipunke ranfahren konnte. Und da hatte man dann auch schon gesehen, dass da nicht irgendwie alles 100% so sein kann, wie man es erwartet hat oder nicht 100% in Ordnung ist nach der Erkältung, die er vorher gehabt hat. Und glaube immer noch, wenn der wirklich bei 100% gewesen wäre, dann hätte der das Ding gewonnen, weil er eben auch so schnell laufen kann. Aber you never know. Also wie gesagt, hats off to Tom Huck. So heißt es nämlich richtig, Nils. Unfassbar geiles, starkes Rennen. Und ich bin richtig gespannt und ich finde das ja richtig geil, wenn so wie Phoenix aus der Asche Leute kommen, die du vielleicht vorher mal gehört hast oder in deinem Fall noch gar nicht gehört hast und dann schießen die so ein Ding ab, dann ist man so richtig gespannt auf das nächste Rennen von denen. Mhm. Also die hat man ja dann ganz anders auf dem Schirm so und verfolgt so, ah, kann er das jetzt irgendwie backen und ist der jetzt ein Ding oder war das ein One-Shot und so. Und ich finde, das sind eigentlich im Triathlon auch so richtig spannende Stories und Geschichten, die dann so kommen. Also zeigt auch noch mehr Generationswechsel, was du angesprochen hast und auch die Dichte wird einfach immer brutaler und es gibt immer mehr Leute, also kannst du dich erinnern, so das erste Mal 1.10 hinten drauf gelaufen, das war so irgendwie Michi Rehler hat immer so 1.9, 1.10, das waren so, oder Javier Gomez, wo der dann hochkam, das waren so unfassbare Zeiten, wo man sich dann so hin und her geschrieben hat, bei ICQ wollte ich schon fast sagen.
Hast du das gesehen?
Boah, hast du gesehen? Ja. Hast du die Laufzeit gesehen? Hast du die Laufzeit gesehen?
Muss zu kurz gewesen sein.
Genau, das war zu kurz, oder? Und jetzt ist so 1.10 neue Standard.
Wobei auch da wieder Frodo, Südafrika 1.6, als er halt dieses legendäre
Battle wie gesagt, hatte, zu kurz.
Mit Alistair Brownlee und Javier Gomez, ohne Carbon-Wunderschuhe und Co. Also schon wirklich, wirklich stark. Ja, und aus meiner Sicht war natürlich wirklich cool der dritte Platz von Caro. Das hat mich natürlich riesig gefreut. Klar, man muss jetzt sagen, Kraichgau war mit Sicherheit ein bisschen dichteres Feld, aber es geht ja immer um die Leistung an sich und das hat mich aus Trainersicht total gefreut, weil sie wirklich ein cooles Rennen gemacht hat, auch auf dem Rad agiert hat, nach vorne gefahren ist. Lotte Wilms war natürlich eine Klasse für sich an dem Tag, die war deutlich stärker, aber dann halt auch die Zweitplatzierte Daniela Kleiser, die war halt in Marbella noch deutlich vor Caro und das war halt echt ein enges Höschen, sage ich ja so gerne, 20 Sekunden zwischen Platz 2 und 3. Caro konnte echt nicht gegenhalten, aber gut, eine Dani Kleiser ist halt einfach eine sensationelle Läuferin. Ich glaube, die hat tatsächlich 33 Minuten auf 10 Kilometer stehen. Also das ist schon,
auch wenn man es gesehen hat im Livestream und im Video, wie sie dann angelaufen ist und auch so von der Statur, das erinnert dann echt schon an Anne Haug. Und,
genau.
Und ich hatte echt Flashbacks zum Jahr davor, wo Anne wirklich 500 Meter weiter, als wo Dani jetzt Caro überholt hat, Emo Simmons überholt hat und das Ding gewonnen hat letztes Jahr. Also ja, bei den Frauen war es
vor 2 Jahren.
Oh ja, genau, vor 2 Jahren.
genau.
Auch so ein spannendes Ding einfach war. Ja. Und ja, das war einfach krass, das zu sehen. Und wieder so voll Flashbacks und ja, bitter für Caro, weil sie fast den zweiten geholt hat, aber irgendwie ja, aber auch für den Sport ja geil und auch für Caro dann trotzdem.
Die war voll happy.
Mich hat's auch mega gefreut. Ja, mich hat's auch also mega
endlich,
gefreut.
Endlich wieder Treppchen und sie hat's ja auch auf Instagram geschrieben und das kann ich auch wirklich mehr als nachvollziehen, weil ich natürlich da relativ dicht dran bin. Das hat sich schon auch wie ein Sieg angefühlt, weil halt einfach ja der Glaube in den letzten Monaten dann doch so ein bisschen gelitten hat quasi an die Leistung und an sich selber. Sie weiß, da ist noch viel zu arbeiten, aber sie hat halt einfach wieder gesehen, okay, sie kann es, also sie kann bei diesen Rennen dann halt auch schon auch mit vorne mit dabei sein und das hat mich persönlich echt tierisch gefreut. Das war wirklich, wirklich super. So und ja, und wenn wir dann gucken, den Bogen spannen dann Richtung Kraichgau, Rico Bogen hätte vermutlich auch keiner so vermutet. Wenn man sich aber, was ich getan habe, weil Jesse Hinrichs ja auf Ibiza bei der Langdistanz-WM dabei war und der Rico, der war da auch schon richtig lange vorne, der ist halt, das war ja diese ITU-Langdistanz, 3000 Schwimmen, dann normalerweise 120 Radfahren, auf Ibiza waren es glaube ich 130 oder so und dann 30 Laufen und da hat der Rico halt erst auf den letzten 10 Kilometern quasi so den Top-Spot verloren, also der war jetzt nicht mehr Erster, aber er war immer noch vorne mit dabei, also von 21 bis 30 hat er echt gelitten und da habe ich schon gedacht, ja mal gucken, ob der Typ durchkommt. Jesse war ja interessanterweise auch erst vorne mit dabei, es war ja eine Vierergruppe im Kraichgau, mit Strati ja auch und Schreiner. Und dann hat Jesse bei Kilometer 55 halt auf einmal brutal den Stecker gezogen. Er ist auch an dem Tag noch krank geworden. Also wir hatten am Samstag noch gesprochen, hat er auch gesagt, oh Mann, ey, meine Mom, die ist mit, die ist total krank. Und boah, ich habe jetzt hier auch schon so ein bisschen das Gefühl, das kommt vielleicht was. Und dann dachte ich so, ah, Hypochonder, stell dich nicht an. Also habe ich nicht gesagt, habe ich gedacht und habe ich auch gehofft. Und dann habe ich irgendwann den Tracker hochgefahren und dann sehe ich Leading Man, ich glaube Kilometer 35 oder so, Jesse Hinrichs. Und da dachte ich schon so, alter Schwede, Halleluja, der Typ ist gut drauf. Und dann ist aber nichts mehr passiert. Also dann hat sie ihm wirklich brutal den Stecker gezogen und ist dann nach dem Radfahren auch ausgestiegen. Und wie gesagt, dann am gleichen Tag auch noch krank geworden. Aber die waren halt auf dem Rad zu viert weg. Und dann hat Rico Bogen das Ding echt nach Hause gelaufen, vor einem wie in Fesseln laufenden Patrick Lange, also das muss man auch erstmal machen.
Ja, auch da richtig stark und unterstreicht auch nochmal deine Theorie, was keine Theorie mehr ist, des Generationenwechsels und wie ich auch schon gesagt habe, mich freut es immer, wenn da noch neue Leute reinkommen und die Dinge auch abschießen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, weil einfach das ja es wieder viel spannender macht und wenn die dann auch noch alle aus Deutschland kommen, umso besser.
Ja, voll. Und Frauenrennen muss halt auch ein richtiger Battle gewesen sein. Ich meine, das ist ja auch immer so. Vorher hat man immer gesagt, naja, gut, guckst dir das Rennen an und guckst dir die Zeitabstände an. Dann war das bei den Frauen halt oft wirklich mehrere Minuten zwischen den Platzierten. Und jetzt Top 3 innerhalb von einer Minute rein. So, und
Lucy Charles irgendwie auch noch am Rand gestanden, weil ihre Extensions locker waren, was dann gefixt werden musste.
Und angeblich wirklich hat ihr Mann geschrieben, 7 Minuten. Also das wäre ein bisschen heftig, oder? Aber auch trotzdem auch nochmal beste Laufzeit.
Ja, das also ist nämlich das, was ich auch nicht erwartet hätte. Voran, ich hätte gesagt so, hättest du mir einen Zettel hingelegt, Laura läuft die schnellste Zeit im Kraichgau, hätte ich da 6 Unterschriften runtergesetzt. Aber ja, das war krass stark von Lucy. Und auf dem Rad muss man dann ja auch sehen, 7 Minuten, keine Ahnung, wie viel das jetzt immer ist. Beim Betreuer ist es auch auf jeden Fall, oder jemand, der nah ist, war es immer doppelt so lang, wie es ist.
Naja gut, aber ich meine, wenn du dir nur alleine die Splits anguckst und wenn man weiß, wie Lucy Charles Rad fährt, Laura ist eine 2,24 gefahren, Ellie Salthaus eine 2,26, Nikki Barlett, viertplatzierte, eine 2,25, Anne Reischmann eine 2,26, Dani Bleimehl, schnellste Radzeit mit einer 2,23 und eine Lucy Charles 2,30. Also die ist halt einfach mal 7 Minuten länger auf dem Rad gewesen als Dani Bleimehl. Und jeder, der weiß, wie Lucy Charles Rad fährt, glaube ich, aber da werden schon ein paar Minuten auf der Strecke gewesen sein.
So, ja, und, aber also keine Ahnung, wie lange es war. Ich frage mich dann immer, woher man weiß, dass genau 7 Minuten waren. Das wird keiner genau rausgestoppt haben. Und wieso das dann genau 7 Minuten zur schnellsten Radzeit sind.
Naja gut, ihr Mann könnte es natürlich sehen, weil du siehst ja auf Training Peaks dann, wie viel sie wirklich gefahren ist. Das könntest du ja schon sehen. Weißt, so, du hast ja eine Brutto- und eine Netto-Fahrzeit. Also das würde schon gehen.
Ja, okay, das würde
aber
gehen.
Laufzeit, um darauf abzuschließen, Laura 1,19,50, Lucy Charles 1,18,12. also 1,40, das ist schon, und ich meine, jeder, der Laura letztes Jahr in Hamburg hat laufen sehen, weiß, was sie rennen kann. Und da dann halt einfach nochmal eine Minute 40 schneller zu laufen oder 1,38 schneller zu laufen, das ist schon eine Ansage. Also das macht jetzt schon Freude auf Rot, denn da werden ja alle aufeinandertreffen, inklusive Anne Haug. Ja. Also ich glaube, Halleluja, das wird, da gibt es Staub am Kanal. Da werden Staubwolken, die eine Staubwolke wird die andere Staubwolke jagen. Das ist ein bisschen so, also, weißt du, so hier, wie heißt die schnellste Maus aus Mexiko?
Ja, ja, Speedy Gonzales.
Speedy Gonzales, da werden
einige. Und der Roadrunner kommt von hinten, das ist Anne Haug.
Nee, das ist dann Patrick Lange.
Ach so, ja, stimmt.
Das ist Patrick Lange bei Männerrennen.
Stimmt. Ja, aber auch Challenge Rot wird, glaube ich, definitiv mit den Füßen entschieden. Also zu Fuß beim Laufen, da wird's, glaube ich, ein richtiges Battle geben.
Ja, das ist jetzt halt...
Bis zum Ende wird das spannend werden, prognostiziere
voll,
ich.
Absolut. Also ich glaube, es ist jetzt schon auch, wenn man sich auch nochmal die Laufzeiten anguckt, bei den Männerrennen, um jetzt darauf zu kommen, im Kraichgau, also auch der Rico Bogen, der ist halt eine 1,12 gelaufen. 1,12,48. Das ist schon echt eine Ansage. Patrick Klar 1,10,50, Andreas Helvesberg 1,11,40. So, das ist halt einfach, du musst halt extrem stark, du musst eigentlich beim Schwimmen vorne mit dabei sein. Dann musst du halt auf dem Rad, so wie der Rico das gemacht hat, dich in Position bringen. Ich glaube, die Zeiten, dass du auf dem Rad ein Rennen entscheiden kannst, das hat ja jetzt auch Fred wieder gemerkt. Der hatte nicht die Überbeine. Dadurch ist Chamorin dann auch ein Laufrennen geworden. Aber ich glaube so, du kannst einfach kein Rennen mehr auf dem Rad gewinnen. Also die Zeiten sind halt einfach wirklich, die Zeiten der Überbiker sind quasi vorbei, vor allem wenn du dichte Startfelder hast, wenn du halt irgendwie Starterfelder hast, die jetzt, ja, ich denke jetzt einfach mal beispielsweise in Fred, wenn der jetzt in St. Pölten gestartet wäre, wäre der auf dem Rad weggefahren, vielleicht wäre Ruben mit ihm mitgefahren, aber dann hätte Fred das Ding halt im Laufen gewonnen, weil er halt auch einfach mittlerweile ein richtig starker Läufer ist. Wenn du dir Ruben anguckst, fährt vorne raus, investiert halt auch sehr viel, wird dann mit wirklich ganz, ganz großen Ausrufezeichen nur Dritter. Aber der, wenn der jetzt eine 1,14 läuft, dann ist der, gewinnt er auch ein Rennen wie St. Pölten. Aber ja, so dieses, eine super starke Schwimm-Rad-Kombi reicht halt nicht mehr, um selbst Rennen wie St. Pölten zu gewinnen. Das wollte ich damit sagen. Also unter ganz, ganz großen Ausrufezeichen, wie gesagt. Also auch St. Pölten war jetzt kein schlecht besetztes Rennen, überhaupt nicht. Aber wenn man jetzt mal so von diesen ganz, ganz großen A-Rennen, Ibiza, PTO, Edmonton und Co. absieht, selbst die kleineren Rennen, du musst mittlerweile echt ein kompletter Athlet sein. Und wenn man sich halt Rennen anschaut, wie jetzt auch St. Pölten, Kraichgau bei den Frauen, auch bei den Frauen. Also da, wobei das war ja jetzt auch wieder ein Starterfeld. Das war ja
par excellence, exquisit.
Exquisites Starterfeld, genau.
Ja, aber auch dazu zu Ruben nochmal in St. Pölten. Das ist einfach definitiv, was du sagst. Das hatte Fred irgendwann mal gut gesagt. Du kannst natürlich immer auch Abstände rausfahren, oder was Ruben dann rausfährt, 3-4 Minuten oder sowas, das ist auf jeden Fall drin. Aber wenn du halt 5 Minuten brauchst, dann musst du nochmal so viel mehr Wattwerte investieren, weil der Windwiderstand einfach ja exponentiell steigt, dass es dann dieser Effort zur Laufperformance nicht mehr reicht. Und das ist halt immer eine wirkliche Fine Line. So, wie viel kannst du rausfahren, um noch auch schnell zu laufen? Und ich sag jetzt mal nur guten Lauf, gewinnst du die Dinger halt nicht mehr. Mit einem guten Lauf und einem starken Radswim kommst du halt noch aufs Podium. Aber um die Dinger wirklich zu gewinnen, musst du irgendwas mal mindestens in den Bereich unter 1,15 laufen. Also, dass da eine 1,14 irgendwie steht, das ist fast bei jedem Mitteldistanzrennen mittlerweile dass du in diesem Bereich laufen musst. Es gibt natürlich immer mal Ausnahmen, aber um die zu gewinnen, musst du das halt irgendwie schaffen. Und dann muss man überlegen, wie spiele ich meine Karten? Also, chill ich auf dem Rad und habe dann eine super, super Laufleistung, oder setze ich halt alles daran, dass ich in diesem Jahr, im nächsten Jahr irgendwie an meiner Laufperformance arbeite, um da on par zu kommen.
Safe. Weil
das sagst du ja auch immer so schön, Laufen ist eigentlich das, wo man mit Technik und Sachen auch sich immer noch gut und viel verbessern kann, um
voll, das ist
da ranzukommen. Ne?
Voll. Und ich meine, du hast es ja gemacht mit der Race-Reportage, also das ist ja ganz cool, jetzt auf Pushing Limits die Zusammenfassung vom Rennen in St. Pölten. Ich habe jetzt wirklich nur ganz, ganz kurz rüber geguckt, aber so die ersten Bilder, die ich gesehen habe, da hat man dann Caro laufen sehen und da hat man dann auch Ruben laufen sehen. Und bei beiden, ich meine, bei Caro weiß ich es ja, da ist es halt auch ein Arbeitspunkt bei uns, technisch da halt einfach ranzugehen, dass sie halt stabiler läuft. Aber auch Ruben, boah, da muss auch technisch was passieren. Das ist ganz einfach so. Und wenn du dir dann halt einfach die Bilder anguckst, Patrick hatte ein sensationelles Bild gepostet, wo er, ich glaube, zusammen mit dem Jonas Hoffmann, mit dem hatte er dann, glaube ich, so ein Laufduell, auch ein einfach sehr cooler Läufer, und da sind so beide vor so einem Haus gelaufen und hatten halt beide einfach so einen perfekten Stride. Die sind wirklich beide synchron gelaufen. Ich weiß nicht, ob du dieses Bild gesehen hast.
Nee, habe ich noch nicht.
Das sind dann so die Bilder, die mich halt total catchen. Also Kompliment an dieser Stelle auch an Patrick für dieses Aussuchen dieses Bildes. Musst du mal gucken. Ich weiß nicht, ob es nur in der Story war oder auch auf seinem Feed war.
Ich check das direkt mal.
Beide halt wirklich so nebeneinander, ich sag's immer, der perfekte Toe-Off, also Bein wirklich vollgestreckt, perfekter Kniehub, beide Unterschenkel parallel, Läuferdreieck, richtig, richtig schön, spitzer Armwinkel und Zug nach vorne. Und das sind dann halt einfach so die Kaliber, die dann halt die Zeiten hinten raus fabrizieren. Bei den Frauen musst du mittlerweile unter 1,20 laufen. Und auch da ist es ja so, ob du dir jetzt eine Anna Haug anguckst, ob du dir eine Laura Philipp anguckst, eine Lucy Charles auch, die laufen technisch mittlerweile halt einfach alle so perfekt. Und es geht nicht darum, dass man jetzt so läuft wie ein Patrick oder wie eine Anne oder Laura. Aber jeder kann halt einfach an seiner Technik arbeiten, und alleine schon so dieses über die Frequenz zu gehen, also ich weiß, das kommt den Leuten, die mit mir zusammenarbeiten, aus den Ohren raus, aber man muss sich das auch einfach mal echt, ich meine, ich habe es dir ja auch ganz, ganz häufig gesagt, und du bist ja auch einer, der dann eher so eine niedrige Schleppschritt, niedrige Schrittfrequenz, und du kannst es wirklich sehen, also du siehst bei den Athleten, wenn sie halt abkacken, auf gut Deutsch, geht die Schrittfrequenz komplett runter. Die Athleten, die es halt schaffen, die hohe Schrittfrequenz aufrecht zu erhalten, die laufen halt durch, oder auch wenn du nachher abkackst, wie ich es eben gesagt habe, entschuldigt die Ausdrucksweise, und dann gibst du denen aber von außen den Input und sagst, ey, bring doch mal die Schrittfrequenz hoch. Die muss dann nicht bei 180 sein, aber bei großen Läufern wie bei dir dann irgendwie nochmal so hoch auf 170. Ganz schnell bist du pro Kilometer 10 bis 15 Sekunden wieder schneller. Und das macht halt auf 10 Kilometer, sind das halt 2,5 Minuten im Ironman. Das macht halt einfach einen riesengroßen Unterschied aus. Und auch, und das ist ja das, was viele Leute immer vergessen, du musst gar nicht die totale Anzahl der Schrittfrequenz sehen. Alle reden immer von den 180 Schritten pro Minute. Das ist natürlich das Optimum. Das ist ein Patrick bei seinen Hawaii-Siegen gelaufen. Das läuft ein Eliud Kipchoge, wenn er den Marathon mit 2 Stunden absolviert und sowas. Alles 180, 182 Schritte. Aber pro Schritt mehr pro Minute, also auch schon im Training, das ist ja letztendlich das Wichtige. Pro Schritt mehr pro Minute verringerst du dein Verletzungsrisiko um 5%. Und letztendlich geht es immer darum, gesund zu bleiben, mehr Kilometer zu laufen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Läufer bin, der mit einer 160er Schrittfrequenz rumstampft und er schafft es auf 165, 170 hochzukommen, hat er halt einfach schon ein viel, viel geringeres Verletzungsrisiko, als wenn er bei der gleichen Geschwindigkeit 160 Schritte pro Minute macht. Und das ist ja das, was zählt. Und wenn ich es halt schaffe, im Wettkampf nachher hinten raus eine hohe Schrittfrequenz zu laufen. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal gucken würden, die Schrittfrequenzen von den Topläufern, die werden alle um die 180 sein. Auch im Triathlon, auch hinten raus, auch wenn sie abkacken. So, weil sie es halt einfach schaffen, diese hohe Schrittfrequenz zu halten. Letztendlich ähnlich wie beim Schwimmen. Ich meine, das ist das, was Johann immer propagiert, wenn du dir das anguckst. Lucy Charles, die ist halt mit einer 90er, 95er Frequenz auf Hawaii die 3,9 Kilometer durch den Pazifik gekrault. Das ist brutal. So, aber dieses Frequenz, auch beim Radfahren, wenn man sich die Bilder vor Augen hat, wie früher Hell on Wheels mit einer 60er, 70er Kadenz ist der gefahren. Mittlerweile würde ich sagen, alle so um die 85, 90, teilweise sogar eher 95. Also das ist auch da, je mehr Watt ich produziere, desto höher muss die Trittfrequenz sein.
Ja, das habe ich am eigenen Leib zu spüren bekommen bei der Challenge Rot. Das war auch so geil in den letzten längeren Sessions, die ich hier in Hamburg gemacht habe, wo du mit dem Rad nebenher gefahren bist.
Ja, cool.
Und meinst, ey Nick, wenn du den Schritt beibehältst, dann rennst du in Rot 3 Stunden und dann in Rot, denk an die letzte Einheit in Hamburg, die Schrittfrequenz ist viel zu gering. Und ich hatte genau das, und bei mir ist es auch, ich kann ja immer nur von mir sprechen, weil ich das Problem habe. Es ist dann auch so ein mentales Ding. Mhm. Also dann, ich habe das von außen von dir gehört und habe das dann versucht, die Schrittfrequenz ein bisschen aufzunehmen wieder und zu erhöhen. Aber das fühlt sich dann erstmal, du bist eh schon völlig abgekackt, du bist völlig zerstört, du bist müde, du hast keinen Bock mehr, du willst einfach nur noch zu dieser Finishline. Und dann erhöhst du ein bisschen die Schrittfrequenz und denkst, ja, ne, kurz kannst du dich austricksen und sagen, ja, dann bin ich auch schneller an der Finishline und ich mache das jetzt. Das ist dann aber anstrengender, weil das nochmal eine mentale Herausforderung ist und eine körperliche Herausforderung, da wieder reinzukommen. Und ich habe dann schon immer nach 10 oder 15 Sekunden wieder aufgegeben. Also es war wirklich ein reines Kopfding. Wahrscheinlich am Ende, du bist so zerstört und das tut alles weh, ob ich jetzt den Schleppschritt habe oder eine höhere Frequenz. So, das ist mehr oder weniger weh, tut da nichts mehr. Aber es braucht noch diese mentale Anstrengung und diese mentale Freshness, nenne ich es jetzt mal, um das auch umzusetzen wirklich und dabei zu bleiben, sich zu motivieren, dran zu denken und einfach hohe Schrittfrequenz, hohe Schrittfrequenz, hohe Schrittfrequenz. Aber meine Gedankenwelt war da schon längst nur noch, ich will nur noch ins Ziel, ja, kein Bock mehr, kein Bock mehr. Und wenn
klar,
du
dieses, du,
keinen Bock mehr hast, dann schleppst du auch.
So, genau, aber du brauchst natürlich andere Trigger. Weißt du, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn du jetzt jemanden aufläufst zum Beispiel und du sagst, hey komm, den da vorne holst du dir jetzt noch, dann bist du auch wieder bereit, das Ganze durchzuziehen. Wenn du aber so wie du jetzt in so einem Niemandsland unterwegs bist, dann ist es natürlich egal. Deswegen ist es ja auch so ganz wichtig eigentlich auch bei den Profiathleten, dass du Informationen von außen bekommst. Mhm. Keine Ahnung, Henrike Güber, super, aus meiner Sicht super Premiere, Elfte im Kraichgau geworden. Also wirklich starke Leistung so im Profifeld, erstes Profirennen. Und da habe ich im Nachhinein auch gedacht, boah, wenn ich jetzt an der Strecke gewesen wäre und sie hätte die Information früher schon bekommen, weil wir haben gedacht, ey, Top 10, das wäre schon wirklich so der absolute Kracher. Sie war, glaube ich, nachher eine knappe Minute dahinter. Aber wenn du diese Information bekommst und auch schon frühzeitig bekommst und weißt, ey, komm, Top 10 ist drin. Oder halt, wenn es ein Battle um Platz 3 ist, weißt du, oder ums Treppchen ist und du weißt einfach so, ey, come on, jetzt der Rico, wenn der gehört hat, Patrick kommt. Und dann sagst du ihm, komm, halt die Frequenz hoch. Dann bist du natürlich bereit, diesen Effort noch zu machen, weil du halt einfach weißt, ich kann das Ding hier gewinnen. So, und das ist dann auch immer so aus Trainersicht oder Betreuersicht immer ganz spannend, die richtige Formulierung zu finden, was den Athleten in der Situation nach vorne bringt. Also so, was kann ich ihm sagen, damit er halt jetzt diese letzten 5 Kilometer noch so durchzieht, dass er halt einen heranstürmenden Patrick Lange auf Distanz hält oder so. Mhm. Also denn letztendlich ist ja das Jagen immer leichter als gejagt zu werden. Und das war halt auch so das, was mich halt an dem Rennen im Kraichgau so gefreut hat, dass er halt einfach durchgekommen ist. So, das ist halt einfach schon irgendwie sensationell. Oder auch beim Frauenrennen, ich habe es wirklich nur über einen Tracker gesehen, aber ich glaube, so bei Kilometer 18,5 war die letzte Zeitnahme. Da war dann Lucy Charles auf einmal so auf, weiß ich nicht, 20 Sekunden dran oder so. Und das ist dann ja auch so, ich weiß nicht, ob du Kraichgau mal gestartet bist. Ich glaube, es ist immer noch die gleiche Laufstrecke wie damals 2010, als ich gestartet bin. Und da läufst du hinten dann so über so ein Feld rüber und kommst dann wieder so in diesen Zielbereich. Und gerade so diese Schleife weg, da ist es dann halt sehr heiß und das ist dann schon auch irgendwie relativ hart. Die Laufstrecke ist auch keineswegs flach. Und bei 25 Sekunden, ich meine, das sind halt unter 100 Meter, das sind 80 Meter und da siehst du ja auch schon das Fahrrad vor dir und normalerweise fliegst du da ran, aber da wird dann Laura ja auch nochmal den Hebel umgelegt haben und wird dann auch nochmal auf 50 Sekunden den Abstand vergrößert haben, es geht nachher halt auch nochmal ein bisschen runter, das spielt dann natürlich Laura auch total in die Karten, weil sie technisch einfach eine sehr gute Läuferin ist. Aber das sind halt so die Battles, die halt Spaß machen. Und wenn du dann Leute hast, die von außen die richtigen Keywords geben, dass du es halt schaffst, das ist dann halt cool. So, wenn man aber halt wie du jetzt in so einem Niemandsland ist. Und ich glaube, es wäre auch nochmal was anderes gewesen, wenn du jetzt beispielsweise die 9-Stunden-Marke vor Augen gehabt hättest. Also wenn es jetzt ein Battle gewesen wäre um die 9 Stunden. Du warst jetzt deutlich drunter.
Ja, ich hatte jetzt so dieses, du hattest mir ja zugerufen, das hat mir dann schon geholfen. Das war genau das Thema, wo du gesagt hast, ey, wenn du so durchläufst oder wenn du jetzt unter 5er Schnitt läufst, kommst du noch irgendwas Richtung 9,45. So, da genau. Kommst du raus. Das hatte ich immer im Kopf. Und dann hatte ich 8,45, ja genau. Und dann hatte ich immer das im Kopf und habe halt versucht, immer den Kilometer auf 5 zu halten. Das hat mich motiviert. Und dann kam aber leider hinten raus in Rot nochmal dieser beschissene Berg, muss man einfach so sagen. Und da hoch, Büchenbach, stand dann auf einmal so 5,45. Und dann war bei mir aber genau das Gegenläufige wieder. Und da habe ich halt zu wenig Race-Erfahrung und bin nicht zu unerfahren darin und gebe mich dann vielleicht auch mental zu schnell auf. Da war dann genau das Thema so, jetzt habe ich es verkackt. So, jetzt habe ich die 8,45 verloren, weil ich genau so, jetzt bin ich unter 5er Schnitt gefallen und weit, jetzt ist jetzt das Thema durch. Und dann bin ich auch sofort wieder langsamer gegeben und habe mich meinem Schicksal hingegeben und habe dann auch sofort, fing auch wieder so im Kopf an, ja, Laufen ist auch nicht so dein Ding. Es ist auch richtig heiß und Hitze kannst du auch nicht. Und dann bist du in dieser Negativspirale und dann ist auch egal, was dann von außen noch kommt, ruft dir dann keiner zu. Und das, was mich dann noch so ein bisschen gerettet hat, war halt, wo ich dann Büchenbach wieder runter bin, war dann wieder 4,45 für 50er Pace. Und ich habe dann im Kopf ich bin so tot, aber ich kann immer noch 4,50 laufen. Und dann kamen von hinten noch ein paar Athleten, die mich überholt haben, aber auch nicht stehen gelassen haben, sondern die waren auch stehend K.O. Und da konnte ich dann immer mich so ein bisschen noch mitlaufen. Weißt du, so 500 Meter mitlaufen, bis die dann weg waren.
Ja.
Und da kamen noch so ein, zwei und dann, gut, dann kamen irgendwann die letzten Kilometer, wo noch wieder viele Leute stehen, die dann mit meinem Namen, komm, lauf durch. Und dann habe ich so ein bisschen, oh, die kennen mich, so ein bisschen groß gemacht. Gerade wieder, da kam dann die Psychologie wieder durch. Du willst sie jetzt auch nicht wie ein nasser Sack aussehen. Und habe mich dann da irgendwie ins Ziel geschleift. Aber das war wirklich so ein Hoch und Runter. Und das war bei mir ganz klar, also irgendwas in der Range von 3 bis 5 Minuten auf den letzten 30 Kilometern, auf den letzten 20 oder 15 Kilometern hätte ich easy schneller laufen können, wenn ich psychologisch und im Kopf besser vorbereitet und bei mir gewesen wäre.
Ja.
So, definitiv. Ja,
wir müssen wieder Annette einladen. Wir brauchen wieder Tools.
Wir brauchen wieder mehr Tools.
Denn, ja, das hast du ja auch gleich bei dem Podcast mit Annette gesagt. Also, es ging ja einmal um die Sachen im Training, als dann halt auch die Anker im Wettkampf. Shit, du hättest diese Diskussion oder diese so einen Podcast vorher machen müssen oder hättest diesen Weg gehen müssen. Absolut. Und letztendlich, Ironman ist dann doch nochmal was anderes als Halbdistanz. Am Arsch ist die Ente fett. Perfekte Überleitung zum Ironman Lanzarote.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Huiuiui.
Wir haben was los. Wir haben drüber geredet, wo ich so meinte, ja, klar, Sam Laidlaw irgendwie Top-Favorit, aber Lanzarote ist schon auch nochmal eine ganz besondere Insel. Ich meine, ich bin selber auch 3-mal gestartet. Ist für mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, also diejenigen von euch, die mal Bock haben, wirklich einen besonderen Ironman zu machen. Also ich bin bei keinem Ironman so happy im Ziel gewesen wie auf Lanzarote, inklusive Hawaii. Also es ist halt einfach wirklich der Ironman, der kostet so viel Energie und das Schwimmen ist noch okay, kann halt auch so ein bisschen härter sein, wenn mal so ein bisschen Wind drin ist, aber dann diese Radstrecke, diese 180 Kilometer, eine Runde, das finde ich schon irgendwie so cool. Ich meine, das hast du auf Hawaii auch, aber Lanzarote ist dann halt einfach auch noch extrem abwechslungsreich und so diese Mischung, erst Volcano, dann die Feuerberge, dann ballerst du Richtung La Santa. Ich glaube, das haben sie jetzt minimal verändert, aber dann hoch nach Haria, dann Mirador del Rio mit diesem unglaublichen Blick rüber nach La Graciosa. Ich meine, das Bild, das ist, glaube ich, dermaßen oft gebraucht worden. Aber jedes Mal wieder faszinierend, dann die Abfahrt und dann denkst du, ey, du bist zurück, dann musst du aber doch noch irgendwie 40 mehr oder weniger flache Kilometer. Hast dann nochmal so einen Schlussanstieg bei Kilometer 170, glaube ich, wo du echt denkst, ey, du kommst da nicht mehr hoch. Und ich bin jedes Mal, wenn ich auf Lanzarote vom Rad gestiegen bin, habe ich gedacht, ich kann keinen Meter mehr laufen. Kein Meter mehr, weil du wirklich, dir tut alles weh. Dieser Wind, der nervt dich ja irgendwann auch tierisch. Also auch alleine diese Akustik, dass du 180 Kilometer diesen Wind um die Ohren hast. Und du bist halt auch total platt, weil du dein Rad immer so festhalten musst und sowas alles. Und dann ist der Marathon halt auch überhaupt nicht flach. Man denkt ja immer, du läufst ja einfach nur Promenade rauf und runter, aber auch da sind Wellen. Und das
kein
ist wirklich,
Schatten, null Schatten.
Nee, null Schatten, super Stimmung auch beim Marathon nachher. Und ich finde wirklich, das mit Abstand ehrlichste und aus meiner Sicht, also ich habe Nizza nie gemacht. Ich denke mal, das wird ähnlich sein, was die Radstrecke anbelangt, was auch so die Fairness anbelangt. Aber so diese Bedingungen auf Lanzarote, das ist wirklich so Ironman wie 80er, 90er Jahre. Da ist nichts mit Rafting und wenn da irgendwelche Leute hinterherfahren, dann weißt du, in einer Stunde später explodieren die oder spätestens beim Laufen explodieren die. Also wirklich cooles Rennen und halt einfach ein Rennen der Überraschung, denn Sam Laidlaw, er ist nicht ins Ziel gekommen.
Ja, ich habe da auch auf Instagram irgendwann die ersten Videos gesehen. Sam Laidlaw in Führung liegend, he's walking.
Ja, genau.
Und da war dann schon wieder klar, oh, Lanzarote hat wieder zugeschlagen.
Voll.
Hat wieder ein Opfer bekommen. Der Lanzarote-Gott hat sich das Opfer selber genommen.
Ja, voll. Geil. Und auch am Anfang ist so echt so dieses Duell, was wir auch angesprochen haben. Also am Anfang ist ja Sam Laidlaw relativ deutlich auch sogar noch von Cam Worth weggefahren und hat den Abstand vergrößert.
Richtig dann, deutlich. Richtig, ja, ja, ja. Richtig krass.
Genau. Und dann irgendwann, ich glaube, das muss so Mirador del Rio gewesen sein, hat dann Cam Worth den Abstand verringert und ist dann auch vorbeigefahren und ist dann ja auch mit Abstand als erster vom Rad gestiegen. Und dann aber Sam Laidlaw halt rangelaufen, so Klassiker. Und dann war irgendwann klar, okay, gut, Laidlaw gewinnt das Ding jetzt. Cameron Worth war klar, von hinten kommen die starken Läufer, auch da wieder. Auch da ist es mittlerweile ein Läuferrennen geworden, kommen wir aber gleich zu. Und dann, genau wie du angesprochen hast, auf einmal Sam Laidlaw is walking, da hatte er wohl Magenprobleme und dann war es das und dann wurde Cameron Worth halt überlaufen und dann interessanterweise, wir haben schon gesagt, Arthur Horseshoe, der Sieger, weil wir beide nicht wissen, ich denke, ja, Arthur im Französischen, Arthur Orso, würde ich sagen, oder? Ich würde ja, sagen, ich, Arthur Orso.
Jetzt, wir halten das hier wie im What the Funk Podcast, wir sind Deutsche und sprechen die Sachen einfach deutsch aus, das ist einfacher, oder wir müssten noch einen Sprachkurs belegen oder sowas.
Arthur also Horseau.
Mit den französischen Namen. Ich kann halt auch gar kein Französisch. Da tue ich mir
Arthur
echt
Orso, lass uns festlegen. Arthur Orso.
Okay.
Mit einem 2,39er Marathon. Das ist
auf Lanzarote.
Auf Lanzarote, 8,22. Auch den Streckenrekord von Timo Bracht. Mhm. Er wurde eingeholt. Ich weiß noch, vor 2 Jahren hat ja Andy Böcherer ähnlich starkes Rennen gemacht auf Lanzarote. Der hat das Ding aber wirklich auch schon beim Radfahren vorentschieden und ist dann Wahnsinnsmarathon gelaufen. Und der war dann irgendwann, ist mir aufgefallen, ey, der ist jetzt hier irgendwie auf Kurs Richtung Streckenrekord. Und dann habe ich ihm zugerufen, ey, hier komm, Streckenrekord ist drin. Ich glaube, er war dann eine Minute langsamer als Timo. Und jetzt hat Arthur Orso, hat aber halt den Streckenrekord 2,39. Das ist echt nach der Radstrecke auf dem Kurs, das ist echt ein Brett. Also unfassbar stark. Und ganz interessant, wirst du wahrscheinlich nicht wissen oder du hast es vielleicht auch gesehen, wird von Papa Laidlaw trainiert. Trainingsbuddy von Sam Laidlaw.
Nee, das wusste ich nicht.
Ja,
krass.
Ja, hat How They Train Podcast, ich habe mir die Story angeguckt und der hat dann irgendwann geschrieben, hier, interessante Side Note, siehst du auch so ein Bild, wie Papa Laidlaw da im Ziel steht und ihn dann im Arm nimmt, wo ich dann auch dachte, Alter, was für Mixed Emotions, dein Sohn führt, muss aussteigen, aber du kannst dich freuen, weil ein anderer aus der Trainingsgruppe das Ding gewinnt.
Das ist doch richtig geil.
Mega, mega cool.
Das ist doch für so eine Family dann, oder kann auch für einen Coach, auch wenn es der Vater ist, da wird natürlich noch ein bisschen das Herz für den Sohn noch mehr schlagen, das geht glaube ich nicht anders, aber das ist doch irgendwie the beauty of sport.
So, voll,
winning
absolut.
And losing ist so nah beieinander und es ist immer bei Ironman, vor allem bei so Rennen wie Lanzarote, ist es ein Ritt auf der Rasierklinge und wenn du gewinnen willst, dann musst du diesen Ritt genau auf der Kante wagen und entweder es klappt oder nicht, also sonst kommen solche Zeiten wie 2,39er Marathon oder starke Radzeiten und so Dinge einfach auch nicht zustande und dann irgendwie zwei so heiße Feuer im Eisen, falsch rum, Eisen im Feuer zu haben. Der eine, der irgendwie dann die auf der Radstrecke und Laufstrecke am Anfang irgendwie ganz vorne mitspielt und dann kommt irgendwie der eine von hinten, den du nicht mehr auf dem Schirm hattest und rennt einen 2,39er Marathon und macht den Sack zu. Also
und auch da wieder das, was wir ja letzte Woche auch schon besprochen haben, auch wieder so ein Franzose, den wir, also ich auch wieder leider, genauso wie den Engländer Tom Huck, ich hoffe, ich treffe ihn irgendwann mal, falls er das hören sollte, das ist natürlich hier alles.
Du musst ihm auf jeden Fall direkt einen Huck geben.
Ja klar, das mache ich auch. Hey Mr. Huck, nice to meet you. Ich bin Nils. Nee, krass, also wieder so ein Franzose und der ist wohl auch letztes Jahr schon in Nizza eine 2,42 gelaufen. Also auch da ist jetzt keine Überraschung, wobei eine 2,39 schon nochmal eine andere Hausnummer ist, gerade auf Lanzarote. Aber musste er auch, denn auch Nick Heldorn, der Zweitplatzierte, ist eine 2,43 gelaufen. Und die waren halt am Ende auch nur um 2 Minuten separiert. Und wir haben es eben angesprochen, 2 Minuten sind dann halt einfach im Ironman wahnsinnig schnell weg. Gerade wenn es halt so eine Laufstrecke ist wie auf Lanzarote. Und ganz coole Side-Note zu Nick Heldorn, das ist jetzt kommt wieder Dinosaurier Görke. Als ich angefangen habe, mich für Triathlon zu interessieren,
lass mich raten, du bist schon mit dem Papa gestartet oder so?
Ich bin nicht mit ihm gestartet, weil der noch älter ist, aber Frank Heldorn ist der erste Seriensieger des Ironman Lanzarote.
Oh!
Holländer, der damals auch so cool, ich weiß nicht, wieso mir sowas im Kopf bleibt, aber der hatte halt immer ein cooles Outfit. Also das war schon ein Style.
Nein, warum dir das im Kopf? Weiß ich gar nicht, warum dir das im Kopf bleibt.
Das wollte ich,
ja, wegen dem coolen Outfit hast du den im Kopf. Deswegen weißt du es, Nils.
Das wollte ich gar nicht erzählen, aber da siehst du, wie teilweise dann halt auch bei so banalen Typen wie mir.
Der hat halt schon früher das Veluminati gelesen.
Der hatte, ich meine, es war Icahn. Der hatte irgendwie so einen ganz fetten Sponsorenschriftzug Icahn. Das war, glaube ich, eine Autovermietung. Und da habe ich gedacht, wie cool irgendwie so eine Autovermietung damals einen Athleten gesponsert hat. Also es war halt so die lokale Autovermietung und der Typ hat halt ein paar Mal den Ironman Lanzarote gewonnen, haben sie halt einfach gedacht, ach komm, wir machen auf uns aufmerksam, zahl dem, ich weiß nicht, was es ist, wie viel Peseten damals noch. Und dann hat halt Frank Heldorn, hat dann halt Icon und jedes Mal, wenn er den Ironman Lanzarote gewonnen hat, steht halt deine Autovermietung, die halt auf der Insel wahrscheinlich die Nummer 1 war, groß auf der Brust. Nee, und Frank Heldorn, echt cooler Athlet, der hat halt das Ding immer ganz souverän gewonnen. Weißt du, muss wie oft? Wirklich. Ah, ja, können wir ja gleich mal irgendwie ausbaldowern.
Ich google.
Genau, google das mal. Aber das war halt wirklich so Anfang der 90er Jahre, als ich halt angefangen habe, mich für Triathlon zu interessieren. Und mir ist Nick Heldorn das erste Mal aufgefallen, letztes Jahr bei der Europameisterschaft in Almere. Der ist halt noch ganz jung, ist glaube ich 22 oder 23. Und da habe ich dann sofort gedacht so, hey, warte mal, Heldorn und könnte jetzt auch vom Timing her ganz gut hinkommen. Und dann habe ich halt in der Berichterstattung gesehen, dass er von seinem Papa trainiert und ist halt der Sohn von Frank Heldorn. Und dann habe ich nur gedacht, ey, wie cool. Und als ich halt gesehen habe, dass er halt auf der Starterliste ist, dachte ich nur, wie cool muss das für den Papa sein, wenn dein Sohn mit Anfang 20 halt bei diesem Rennen startet, was du halt irgendwie vor 30 Jahren dominiert hast. Und das muss mit Sicherheit auch für Frank Heldorn unglaublich spannend gewesen sein, da an der Strecke zu stehen, wo er halt quasi seine eigene Heldengeschichte geschrieben hat und dann sieht, wie sein Sohn mit, ja wirklich 22 oder 23 Jahren da um den Sieg mitfightet. Also auch da mit Anfang 20, da scheint ein echt großes Talent heranzukommen, denn auch er scheint das Gesamtpaket zu haben, ist halt auch schon richtig gut mitgeschwommen, also ist, glaube ich, sogar mit Cameron Worth mit aus dem Wasser rausgekommen, hat dann halt auf dem Rad ein bisschen verloren, aber ist dann 2:43er Marathon gelaufen. Da wird Frank Heldorn, Papa Heldorn, sicherlich mordsstolz gewesen sein und auch entsprechend Puls an der Strecke gehabt haben. Also da scheint aus den Niederlanden auch ein sehr großes Talent heranzuwachsen.
94 bis 96, also 94, 95, 96.
Ja gut, doch nur in Anführungsstrichen dreimal. Aber guck mal, ich habe 93 meinen ersten Triathlon gemacht. Und dann, klar, Triple.
Und wer kam danach? Wer kam danach?
Warte. 97? Nee, also 94 bis 96 hat.
Ja, ich glaube,
Hell on Wheels hat auch
irgendwie. Ah, da ist er.
Ja. Aber 97 schon? Nee, nicht 97.
Ich habe hier gerade was, also 94, ich muss noch mal kurz weiterschauen. Hier steht jetzt irgendwie Frank Heldorn 94 bis 96.
Peter Reed hat das Ding auch nochmal.
Dann steht Thomas Hellriegel 95 bis 2003, aber ich weiß nicht, ob das Multiple Winners, das ist
nee,
in der Zeitraum irgendwie gewinnen. Genau. Also, das passt
also nicht. Helen Wheels hat das Ding definitiv auch nochmal gewonnen. Peter Reed hat das Ding auch nochmal gewonnen, das weiß ich auch. Habe ich sogar noch das auch da wieder, das Siegerbild, da hatte er so eine grün-weiße Reebok-Kombo an, hatte glaube ich auch so Laufklamotten an und hat. Auch so ganz, ist auch so aus einem persönlicher Schwank, weil ich bin ja 2006 Fünfter auf Lanzarote geworden. Bin auch einer meiner besten Marathons gelaufen, habe ich mich auch selber überrascht. Und das war für mich irgendwie so, das sind so diese kleinen Geschichten, die der Sport auch immer schreibt. Als ich meinen allerersten Ironman gemacht habe, 97 in Rot, hat ja damals Luc van Dierde so diesen sagenumwobenen Weltrekord aufgestellt, hat ja die Weltbestzeit von Lothar unterboten. Und im gleichen Jahr, als ich dann das erste Mal auf Hawaii gestartet bin, hat dann Helen Wheels ja den ersten deutschen Hawaii-Sieg eingefahren. Und das waren für mich natürlich so Luc van Dierde und Thomas Hellriegel, das waren für mich so die absoluten Idole. Und ich meine, ich habe meinen ersten Ironman damals in Rot in 9 Stunden 12 gemacht. Also ich war 1,5 Stunden, glaube ich, oder 1 Stunde 20 hinter Luc van Dierde. Und dann ging es ja dann irgendwie so Richtung Profisport bei mir. Und dann habe ich 2006, da waren natürlich, muss man auch ganz, ganz klar sagen, Luc van Lierde und Thomas Hellriegel schon im Herbst beziehungsweise Spätherbst ihrer Karriere. Also da war der Lack schon ein bisschen ab bei den beiden. Aber trotzdem waren die natürlich immer noch competitive und die waren halt auch 2006 am Start. Und das weiß ich noch, Luc van Lierde, das ist ja irgendwie so ein krasser Modellathlet. Also der hat ja so ein Monsterkreuz irgendwie gehabt, halt so ein Schwimmerkreuz. Und dann aber so ganz schmale Hüften, ganz dünne Waden, dann aber so krasse Radfahrer-Oberschenkel. Also wenn du irgendwie so, weißt du, wenn so ein Kind...
So ein Zombie hört sich das
ja, wenn du so, wenn du so töpferst und du sagst jetzt bau mal einen Triathleten. Was braucht der? Der braucht Latissimus, der braucht Pectoralis, der braucht breite Schultern, der braucht...
Nee, breite Schultern ist völlig falsch. Nee, das gibt's
mittlerweile
nicht
aus aerodynamischer Sicht. Ja, aber das haben wir damals auch noch nicht bedacht. Mann, so. das war
Also du meinst der Modellathlet von damals?
97, genau.
Ja, ja, ja. So.
Oder Wolfgang Dietrich ja auch. Wobei Wolfgang Dietrich hatte halt nicht diese Beine eines Glück von dir. Und der hatte halt auch so schmale Hüften. Auf jeden Fall weiß ich echt noch, wie heute 2006 am Strand dann da Puerto del Carmen und Luc van Lierde hat sich aufgewärmt und ich dachte so, boah, shit, ey, solche Leute, wie willst du die schlagen? Und es war dann ja doch nur irgendwie 9 Jahre, nachdem er den Weltrekord aufgestellt hat, was aber natürlich doch eine lange Zeit ist. To make a long story short, ich glaube, Luc ist 6. geworden, Helen Wills ist 8. geworden. Die habe ich dann halt beide beim Marathon überlaufen und erst bin ich an Thomas vorbeigelaufen und dann an Luc van Lierde. Und das war für mich so ein Gefühl, an den Helden meiner Jugend vorbeizulaufen. Also so die halt irgendwie die ersten großen Rennen gewonnen haben. Wie gesagt, Rot, Luc van Lierde, Hawaii, dann Thomas Hellriegel. Der Lack war ab, aber das werde ich nie vergessen. So dieses Gefühl, erst an Thomas vorbeizurennen, dann an Luc van Lierde vorbeizurennen. Und das war mir irgendwie fast mehr wert als dann der 5. Platz. Also ich habe mich dann auch für Hawaii qualifiziert. Das war auch mega happy mit dem 5. Platz. Das war alles total cool. Aber dieses Gefühl, diese beiden Legenden meiner Triathlon-Jugend oder meiner Triathlon-Karriere zu überlaufen, das war wirklich so cool. Und dann weiß ich noch, ist Luc van Lierde am nächsten Tag dann auch noch zu mir gekommen und meinte, Alter, mit deiner Figur hier, weil das ja eigentlich ein Rennen ist, wo so kleine, leichte Athleten aufgrund des Windes, das ist ja eigentlich eher so eine Presserstrecke. Das ist ja jetzt keine, das ist ja nicht top prädestiniert für so kleine, leichte Leute. Aber dann ist er halt nochmals persönlich zu mir gekommen und hat mir so meinen Respekt ausgesprochen quasi. Das war schon cool. Also das war dann so, da war der kleine Nils happy.
Ich wollte gerade sagen, da ist der kleine Nils aber um 10 Zentimeter gewachsen. 90.
Da ja. war ich größer als du, das sage ich dir. Nee, also Lanzarote, echt, um das Thema auch nochmal abzuschließen. Wobei, nee, wir können es noch nicht abschließen. Wir können es noch nicht abschließen, weil eine Kontroverse gibt es da noch. Nee, aber also diejenigen von euch, die wirklich vielleicht auch so ein bisschen Schiss haben davor. Also so, es gibt ja viele, die sagen, boah, nee, da würde ich niemals starten. Das ist ja wirklich crazy. Ich weiß gar nicht, Sebi ist da auch nie gestartet, oder? Ist Sebi irgendwann mal auf Lanzarote? Weil das muss man sagen, Sebi, gerade er als guter Radfahrer, also Farewell-Tour, ich hätte erwartet, dass er beim Ironman Lanzarote startet. Das ist ein Rennen, was er, ist er da wirklich nie gestartet? Weil gerade Sebi, der doch so Radstrecken liebt und schwere Radstrecken liebt und so. Also das ist wirklich
und
so
auch ehrliche
Rennen.
Radstrecken, ne? Da gibt es wenig Gruppenbildung und so, da kannst du einen Unterschied machen.
Ich
google jetzt nochmal lieber, aber ich glaube nicht.
Nee, ich habe es eigentlich auch nicht im Kopf. Aber also diejenigen von euch, die halt auch Respekt davor haben oder vielleicht sogar Angst haben, traut euch irgendwann mal daran, weil das ist wirklich so das ist Spirit vom Ironman, so wirklich dieses bis ins Ziel durchfighten, dir wird nichts geschenkt, du hast irgendwie keine Kilometer auf dem Rad. Selbst auf den Abfahrten kann das sein, dass du dann Gegenwind hast oder krassen Seitenwind oder sie sind halt so, dass du dich konzentrieren musst, gerade auch wenn du jetzt vielleicht kein besonders guter Radfahrer bist und auch so ein bisschen struggles mit Abfahrten. Die sind technisch jetzt nicht anspruchsvoll. Runter nach Harrier sind halt so ein paar Serpentinen, das kann man üben und runter vom Mirador del Rio kann man es eigentlich komplett laufen lassen. Aber trotzdem, das ist wirklich ein geiles Rennen und auch so diese ganze Orga wird ja immer noch so vom Club La Santa organisiert und das Green Team, die ganzen Dänen, die machen da eine Monsterstimmung. Kenneth Kusk, und Lanzarote war ja auch übrigens der allererste europäische Ironman. Ich glaube sogar noch vor dem Ironman Rot. Also der hat halt auch eine Wahnsinnsgeschichte. Wirklich ein ganz, ganz tolles Rennen und kann ich nur empfehlen. Sollte meiner Meinung nach jeder, der gerne Ironman macht und der jetzt nicht so Bucketlist-mäßig, ich möchte einmal Ironman Frankfurt oder möchte Ironman Hamburg machen, um mir dann ein Tattoo auf die Wade schießen zu lassen, sondern so, ich sag mal, die Soul-Athleten unter euch, die
einfach. Oder die Adventure-Athleten.
Ja, Adventure-Athleten natürlich total. Also jeder, der den Norseman schon mal gemacht hat, der muss auf jeden Fall halt auch, es ist jetzt wahrscheinlich auch so typisch deutsch, oder Norseman, heißt der wirklich so, oder heißt der Norseman?
Norseman.
Der Norseman, der den Norseman gemacht hat, der muss definitiv auch mal den Ironman Lanzarote gemacht haben, weil das ist wirklich ein Mega-Rennen, also kann ich nur empfehlen.
Und bei diesem Mega-Rennen gab es noch eine große Kontroverse, ich habe das gar nicht mitbekommen, muss ich sagen, Nils hat mich gerade draufgebracht und du bist auch nur aus Zufall über eine Insta-Story von Max Eggeling, glaube ich, drauf gestoßen. Mark Eggeling. Genau. Natürlich. Und der seinen Teamkollegen Olli Martinussen verteidigt hat und ich habe dann gedacht, hä, wie, wo, was? Was gerade Insta bei ihm gecheckt. Nils, was war da los?
Ja, genau. Und zwar hat Arthur Orso, wir sagen jetzt einfach mal, das Rennen gewonnen. Und ihr wisst es ja, diejenigen von euch, die sich schon mal Gedanken gemacht haben über eine Hawaii-Qualifizierung oder es ist keine Hawaii-Qualifizierung, ab jetzt heißt es WM-Qualifizierung, denn die WM findet in Nizza statt. Man muss anwesend sein, wenn die Slots verlesen werden. Dann wird dreimal aufgerufen.
Am Tag danach ist das nach dem Rennen?
Am Tag danach, genau. Ob man zur WM will oder nicht. Und wenn man nicht anwesend ist und nach dreimal nicht Ja gerufen hat, dann rollt der nächste Athlet nach. Und Arthur Orso, der natürlich als Franzose sehr, sehr gerne in Nizza starten würde und der das Rennen gewonnen hat und der, glaube ich, fast eine Stunde vor dem Dänen war. Aber damit hat das nichts zu tun, aber er hat definitiv seinen Slot verdient. Der war nicht da. Und das, was wohl sehr kontrovers diskutiert wird, ist, dass er wohl in einem, das weiß ich aber auch wirklich nur von Insta, also das ist jetzt hier so ein bisschen Halbwissen, ich möchte es einfach nur so schildern, wie ich es gelesen habe, auch auf einem englischsprachigen Magazin. Der war wohl in einem offiziellen Ironman-Shuttle. Also er ist halt in einem offiziellen Ironman-Shuttle zum Rolldown gefahren worden, war zu spät und als er dann angekommen ist, ist sein Platz schon durchgereicht worden zu dem Olli Martinussen. Und der den dann angenommen hat, was meiner Meinung nach völlig legitim ist. Also natürlich, wenn ich die Chance habe als junger Athlet zur WM zu fahren, dann sage ich nicht nein. Und er kriegt da jetzt gerade unheimlich viel Häme auf Social Media ab, weil er den Platz angenommen hat, was ich absolut nicht verstehen kann. Denn wenn er ihn nicht angenommen hätte, hätte der Siebtplatzierte ihn dann wahrscheinlich angenommen und dann würde der jetzt die ganze Häme bekommen. Aber ich stecke
ja,
da nicht drin.
Also das ist, glaube ich, bedarf gar keine Diskussion, dass diese Häme absoluter Bullshit ist. Weil er weiß doch nicht, was mit Arthur Horsho, jetzt muss ich den Namen auch mal aussprechen.
Das ist Englisch, Arthur Horseshoe.
Arthur Horseshoe. was mit ihm ist und warum er zu spät ist und ob er vielleicht wirklich den Slot nicht annehmen will oder sonst was, das kann ich ja gar nicht beurteilen, sondern er ist da, die vor ihm sind nicht da. Rolldown, Rolldown, Rolldown und dann, wenn ich dann da bin und die Chance habe, zu einer WM zu fahren und unverhofft zu diesem Slot zu kommen, natürlich sage ich da ja und das hätte auch jeder Athlet gemacht, der irgendwie da ist und da jetzt irgendwie wem zu schreiben oder sonst was, ist natürlich absoluter Blödsinn. Ich frage mich auch immer, wie sowas zustande kommen kann und wie Leute sowas nachdenken können. Vor allen Dingen steht in diesen Kommentaren einfach nur so dann, ja, super Sportsmanship, Junge, wo ich denke, so, also, what the fuck? Also wirklich.
Also was in dem englischen Artikel drin stand, war das wohl wirklich der Champ, nennen wir ihn jetzt einfach der Champ, dass der Champ reingekommen ist, als quasi der Olli gerade den Rolldown quasi oder das unterschrieben hat, gerade das Anmeldeformular. Und ich glaube, die haben sogar noch versucht, das umzuschreiben. Also so viel zu Sportsmanship. Ich glaube, der Martinussen hat sogar gesagt, ey, ich möchte das gar nicht. Dann soll er natürlich das annehmen, weil ich meine, er ist hier der Champ. Ich bin nur der Sechstplatzierte, was ja auch schon ein Monsterrennen ist. Und dann hat aber Ironman wohl gesagt, nee, das geht nicht. Oder die vor Ort haben gesagt, das geht nicht. Du hast dich schon angemeldet, wir haben es schon eingeloggt, das können wir nicht mehr nachträglich machen. Ich glaube, dass dann beide, dass Ironman kontaktiert wurde, der Fall geschildert wurde. Ich kann mir sogar vorstellen, dass vermutlich beide noch in Nizza starten dürfen.
Das wäre ein schönes Happy End.
Das absolut, ja.
Das würde ich mir auch wünschen.
Das hat halt schon echt einen krass faden Beigeschmack, wenn du als Champ, gerade auch natürlich, wenn es wirklich ein offizielles Ironman-Shuttle war. Also wenn er jetzt selber das Ganze verbockt, dann muss man wirklich sagen, ja komm ey, dann wenn du nach Hawaii willst oder wenn du nach Nizza willst, wenn du zur WM willst, dann sei pünktlich da, das sind die Regeln, die sind seitdem es die Qualifikation für die Ironman World Championships gibt, sind die so und wer nicht da ist, der kann nicht starten. Aber natürlich, wenn du dich darauf verlässt, dass du mit dem offiziellen Shuttle zum Rolldown gefahren wirst oder zur Slotvergabe, dann muss es natürlich auch gewährleistet sein, dass du rechtzeitig da bist. Also, aber da gibt's halt, wie gesagt, Kontroversen, auch wieder so ein Social-Media-Ding, dass dann so ein junger Athlet gedisst wird, der sich einen Traum erfüllt und bei der WM starten darf, finde ich auch extrem schade. Also wirklich ätzend irgendwie.
Absolut. Ich würde da nochmal ein weiteres Fass aufmachen und sagen, ich finde es im Age-Group-Bereich, weil du es nicht anders steuern kannst, diese Regelung total sinnvoll. Aber bei den Profis, dass dann der Slot, wenn jemand 5 Minuten zu spät kommt oder sonst was, ist halt vielleicht auch mal eine Diskussion wert, weil
ja, voll.
Ich glaube nicht, dass ein Profi, der noch nicht qualifiziert ist, den Slot ablehnt oder so. Also das ist dann höchstens in irgendeinem Fall, weil dann Karriereende ist oder sowas. Aber
es war ja sogar so, weil ich das Rennen halt auch echt verfolgt habe. Andi Dreiz hat ja echt ein gutes Rennen gemacht, also war vorne mit dabei, lag ganz klar an 5. Position und ist auch gut gelaufen, also alle Splits waren irgendwie Richtung 4er Schnitt und also war klar, der wird jetzt wahrscheinlich, wenn jetzt kein großes, weil wie gesagt, am Arsch ist die Ente fett, kann immer noch viel passieren, aber der wird jetzt hier in den Top 5 ins Ziel kommen, aber der ist wohl bewusst ausgestiegen, so hat er es auf Instagram geschrieben, weil er wusste, er wird den Slot nicht holen und ist dann bei Kilometer 21, 22, es gab wohl auch nur 2 Plätze. Also ich kann es halt auch überhaupt nicht verstehen, wie der 6. noch diesen Platz bekommen hat. Cam Worth hatte vermutlich schon, ich weiß nicht, ob Cam Worth sich schon irgendwo qualifiziert hat.
Oder Cam Worth hat wieder Cam Worth gemacht, er hat sich gemeldet und gesagt, nee, ich hole mir den Slot woanders.
Ja, wobei der Typ Nizza wird natürlich, das ist ja voll seine Strecke da mit den Abfahrten und so, aber kann natürlich sein. Aber egal, auf jeden Fall ist Andi Dreiz bewusst ausgestiegen und wäre jetzt ja, wenn er als 5. ins Ziel gekommen wäre, qualifiziert gewesen. Also der wird sich vermutlich auch irgendwie ein klein bisschen ärgern. Dann auch Christian Störzer, ich habe es dir gesagt, vorher bester Altersklassenathlet, Profidebüt mit 41 auf Platz 5 beendet. Also
stark,
auch Kompliment an dieser
ganz,
Stelle,
ganz,
ganz, ganz stark. Und auch cool on point, 8,59 im Ziel, Radzeit 4,59.
Hätte sich auch qualifizieren können, wieso hat der den Slot nicht angenommen?
Laufzeit 2,59. Genau, der hätte sich auch, darauf wollte ich hinaus, der hätte sich auch qualifizieren können.
Vielleicht war der auch gar nicht bei der Siegerehrung, weil er dachte,
Wahrscheinlich nicht, genauso wie auch Jordi Montraveta Moya. Und vor allem auch die Abstände, auch das ist krass. Arthur Orso 8,22, Nick Heldorn 8,24, Cam Worth 8,30. Dann der Viertplatzierte, Jordi Moya 8,43 und dann Christian Störzer 8,59. Also 16 Minuten zwischen Platz 4 und 5, Wahnsinn. Aber noch, ganz
super
cool, Christian Störzer. 8,59, SAP 9, Radzeit 4,59, SAP 5, Laufzeit 2,59, SAP 3. Also der hat es tatsächlich on point gemacht. Also wirklich gutes Ergebnis, gutes Pro-Debüt, aber halt auch nicht für Hawaii qualifiziert.
Ja, stark. Richtig stark. Naja, das ist mal eine Kontroverse, mit der wir hier die ersten Rennen beenden. Also für die Profis auch immer noch wichtig, denkt dran, zur Siegerehrung zu gehen.
Ja, unbedingt. Also, ich bin gespannt, was daraus wird. Ich bin echt gespannt.
Ich hoffe, beide kriegen Platz, weil das ist, einmal jetzt die Freude für Olli Martinussen natürlich jetzt hier sich qualifiziert zu haben, wenn der jetzt das wieder abgeben muss, wäre es natürlich
voll.
Einfach
nein,
bitter.
Nein, Bullshit. Angemeldet ist angemeldet, das kann es nicht machen.
Genau, und wenn Arthur Hosso im offiziellen Ironman-Shuttle saß, der Champ, dann muss er auch einen Platz bekommen haben, weil wenn dich ein offizieller Ironman-Shuttle irgendwie abholt und du kommst dann zu spät und kriegst deswegen deinen Slot nicht, das ist dann ja klarer Fault irgendwie auf Orga-Seite oder Absprachenseite oder hätte.
Jeder Ironman-Champ muss bei der WM starten.
Genau.
Also das ist so, das geht nicht. Also das ist ja geil. Und dann auch noch ein Franzose in Nizza. Also puh, das ist da hängt schon viel dran, glaube ich. Das sind Profisportler, die verdienen ihr Geld damit. Also das darf nicht sein. Das muss geklärt werden. Drücken wir mal die Daumen. Nicky Boy, nächstes Wochenende Ironman Hamburg. Da sehen wir uns endlich mal wieder.
Da geht's ab. Race Action in Hamburg. Das wird gut. Ich habe richtig Bock.
Ich auch. Also ich bin jetzt noch im Urlaubsmodus.
Reden wir nächste Woche drüber. Spar dir das alles auf. Wir machen jetzt hier einen Deckel drauf. Und Hamburg ist, nächstes Wochenende ist Episode Hamburgo.
Hamburgo. 31. Nee, ich spreche hier immer Spanisch. Ich kann ja kein Italienisch. Obwohl Italienisch sich, finde ich, so wunderschön anhört. Das ist ja echt immer wie Musik. Aber so mit meinem Straßenspanisch falle ich dann natürlich immer sofort wieder ins Spanische.
Trainingslager Spanisch meinst du?
Ja, genau. Trainingslager. Ja. De donde es la piscina municipal.
Bestellst du da auch immer ein Cortado? In Italien?
Nee, nein, natürlich nicht.
Oder ein Lecce?
Aber ich sage immer gracias. Ah, nee, grazie. Mille grazie. Aber das habe ich jetzt drauf, ehrlich gesagt.
Mach einfach ciao.
Ist schon eine deutsche Vita. Ich bin ja, glaube ich, überhaupt das zweite Mal erst in Italien. Puh.
Du bist eigentlich schon, deutsche Vita.
Das ist schon cool. Das ist schon echt.
Nils, also deutsche Vita, Görke, könnte man dich ja eigentlich
Habe ich dir
ja
schon geschrieben. Die zwei Wochen sind Pasta e Pironi. Das ist... Komm, das ist das Wort zum Wochenende.
So ist es. Macht genau. euch Pasta, macht euch ein Peroni auf. Oder nee,
das kriegst du in Deutschland, glaube ich, schwer, oder?
Kein Alkohol, besser ein Erdinger alkoholfrei. Dann passt auch besser mit der Race-Season jetzt nicht.
Ich hab dir das ja geschrieben. Ich bin, wir waren ja an der Amalfi-Küste, da ist es ja so eng auf den Straßen, da kannst du ja gar nicht laufen. Und ich bin vorgestern das erste Mal seit 6 Tagen gelaufen. Also das Gute ist, die Wade hält, ich kann wieder laufen. Also ich kann, die Bewegung funktioniert wieder. Es war echt ein Pasta-Shuffle. Alter, es war ein Pasta-Shuffle. Und es geht hier nur rauf und runter. Und klar, dann runter willst du es dann irgendwie nochmal laufen lassen. Dann rennst du dann doch ratzfatz mal wieder so 3,30, weil du dich einfach, du musst ja irgendwie diesen Pasta-Bauch ja, im Zaum
mir,
halten.
Passiert mir auch andauernd, dass ich mal wieder 3,30 laufe.
Meine Oberschenkel fühlen sich an wie nach dem Ironman Lanzarote. So, das war das Wort zum,
sehr gut,
zum Sonntag.
Schöne Recovery.
Schönes Wochenende. Alle, die in Hamburg starten, seid vernünftig. Ab jetzt könnt ihr Sachen nur noch kaputt machen.
Chili Vanilli ist angesagt. Und genau. Bier weglassen oder Erdinger alkoholfrei nehmen. Und Pasta könnt ihr jetzt aber nicht genug essen. So, jetzt aber tschüss.
Ciao, schönes Wochenende.